Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. US-Präsident Trump spricht viel in Superlativen. So tönte er im Juli, er könne den Krieg in Afghanistan in einer Woche gewinnen.
We wanted to fight a war in Afghanistan and win it. I could win that war in a week. I just don't want to kill 10 million people.
Aber ich will keine 10 Millionen Menschen umbringen. Ich habe Pläne für Afghanistan. Wenn ich es darauf anlegen würde, den Krieg zu gewinnen, würde Afghanistan von der Erdoberfläche verschwinden. Es wäre tatsächlich in 10 Tagen vorbei. Aber ich möchte diesen Weg nicht einschlagen.
Salam alaikum, Darth Vader. Manchmal kann Donald eben auch so richtig herzig sein. Was die Sowjets und die Amis in über 40 Jahren nicht geschafft haben, er wuppt die Sache in 10 Tagen, theoretisch. Sowieso gelingt es den USA schon lange, und das genauso unbeabsichtigt wie unbemerkt, die Zahl der Zivilbevölkerung in Afghanistan mit ihren Drohnenangriffen deutlich zu dezimieren. Zuletzt vor einer Woche wieder. Statt Star Wars ist der höchstirdische Dauerkrieg in Afghanistan unser Thema, sowie die Präsidentschaftswahl dort übermorgen. Vor fast genau einem Jahr habe ich mit unserer Korrespondentin in Neu-Delhi darüber gesprochen, wie es ist, nach Afghanistan, das zu ihrem Berichtsgebiet gehört, zu reisen und dort zu arbeiten. Sie war da gerade von der Parlamentswahl aus Kabul zurückgekehrt. Das sagte sie damals.
Wir bereiten die Reisen ziemlich genau vor. Wir müssen eigentlich, was die ganzen Sicherheitsbedenken angeht, fast mehr vorbereiten als inhaltlich mittlerweile. Wir sprechen hier mit Sicherheitsexperten, wir sprechen mit Menschen vom BKA, wir sprechen mit Menschen vom Auswärtigen Amt und die geben meistens kein gutes Signal. Also in der Theorie dürfte eigentlich keiner nach Afghanistan reisen. In der Zeit, als ich da war, war eigentlich Hochalarm, weil die Taliban auch angekündigt hatten, dass sie alle, da zählen sie natürlich auch die westlichen Menschen dann mit dazu, ja, dass die gefährdet sind, weil die Anschläge verüben wollen. Also man fährt immer mit einer gehörigen Portion Angst in dieses Land.
Silke Dietrich, Sie sind heute Mittag nach einem 4-tägigen Aufenthalt in Kabul wieder in Neu-Delhi gelandet. Übermorgen sollen die Afghanen einen neuen Präsidenten wählen. Die Taliban drohen einmal mehr mit Anschlägen. Hatten Sie auch dieses Mal wieder ein flaues Gefühl im Magen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das lässt sich überhaupt nicht mehr vermeiden, wenn wir nach Afghanistan reisen, egal in welche Ecke wir da fahren. Dieses Land ist einfach nicht sicher. Man weiß nie, wo die nächste Bombe nach oben geht. Es lauern auch Entführungsgefahren. Und dieses Mal, ich dachte gerade, als ich auch den Ton nochmal gehört habe, es ist wie ein Déjà-vu. Wir stehen wieder vor den Wahlen und wieder haben die Taliban gedroht und gesagt, jeder, der mit den Wahlen zu tun hat, sei es zu Wahlkampfveranstaltungen geht, in Wahllokale geht oder sich irgendwo in der Nähe von Kandidaten aufhält, ist potenziell ein Anschlagsziel. Und deswegen, wenn man natürlich so kurz vor den Wahlen dann in der Hauptstadt ist, da hatte ich wieder eine Menge Respekt, definitiv.
Die Anschläge haben sich ja in den letzten Wochen wieder gehäuft, einer davon auf den amtierenden Präsidenten Ashraf Ghani. Sind auch im Straßenbild, Sie waren jetzt gerade in Kabul, viele Sicherheitskräfte auf den Straßen? Haben die Leute etwa Angst, zum Beispiel auf den Markt zu gehen?
Es sind unglaublich viele Sicherheitskräfte auf den Straßen. Es sind unglaublich viele Checkpoints. Aber so kennt man Kabul eigentlich in den letzten Jahren auch. Die Mauern werden immer dicker und immer höher, immer mehr Stacheldraht. Also selbst Zivilisten. Ich war bei einem afghanischen Kollegen zum Abendessen und abends haben wir dann gesehen, wie eine ganze Familie spazieren gegangen ist und der Vater sozusagen die Oma im Rollstuhl gefahren hat und die Kalaschnikow einfach umhängen hatte. Also Waffen gehören absolut mit ins Bild, aber die Leute gehen trotzdem raus. Also es ist jetzt nicht so, als wäre Kabul komplett leergefegt. Es gibt natürlich Märkte, die Leute müssen sich ja auch irgendwie ernähren und versorgen. Die versuchen alle irgendwelchen Jobs nachzugehen, auch wenn es davon nur noch sehr wenige gibt. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur noch Soldaten sieht und keine Menschen, weil sich keiner mehr rauswagen würde, weil die Leute einfach ja auch normal weiterleben müssen.
Seit Juli 2018 haben die USA mit den Taliban über ein Friedensabkommen verhandelt, bis US-Präsident Trump dies ziemlich abrupt zu Beginn dieses Monats beendet hat. Die Taliban fühlen sich düpiert. Ist das auch ein Grund für ihre Drohungen und vermehrten Anschläge in Kabul und anderswo?
Also danach ging es wirklich nochmal extrem nach oben. Das war dann, als Trump getwittert hatte, dass es dead, dead, dead ist, erstmal dieses Abkommen. Es hat nicht lange gedauert, da gab es dann die nächsten großen Anschläge in Kabul und auch im ganzen Land. Und dann gingen die Kämpfe auch vermehrt wieder weiter. Man muss dazu sagen, nicht nur von Seiten der Taliban, sondern die USA haben dann auch munter weitergemacht. Es hat natürlich auch während der Verhandlungen immer wieder Kämpfe und Scharmützel gegeben. Das hat nie so ganz aufgehört, aber ich glaube schon, dass die, so sagen die es zumindest auch, wir folgen auch dem Sprecher natürlich auf Twitter und die haben ja auch ihre eigene Internetseite, wo sie dann Statements abgeben, die waren auf jeden Fall also richtig, richtig düpiert. Die haben eigentlich damit gerechnet und gesagt, so in den nächsten Tagen werden wir unter Aufsicht von verschiedenen Ländern und Außenministerium dieses Abkommen unterzeichnen und haben eigentlich gedacht, wir gucken jetzt nur noch wo. Gehen wir nach Oslo oder gehen wir nach Doha und dann verkündigen wir das.
Jetzt wird übermorgen ein neuer Präsident gewählt und der wird eventuell auch der alte sein?
Ja, das kann gut sein. Also der Ashraf Ghani ist auf jeden Fall Favorit, zusammen mit seinem Regierungschef Abdullah Abdullah. Das sind die beiden, die in den letzten 5 Jahren zusammen regieren mussten, weil die sich ja auch nicht so richtig einigen konnten, als die damals gewählt wurden. Da war auch immer schon von Wahlbetrug die Rede und man wusste nicht so genau, wer hat eigentlich die meisten Stimmen bekommen. Die USA musste wahnsinnig intervenieren damals und haben dann irgendwie es forciert, dass es eine Regierung der Einheit gegeben hat jetzt in den letzten 5 Jahren, obwohl man das eigentlich nicht so nennen kann, weil die beiden sind zwei riesige Konkurrenten, die haben sich jetzt auch nicht in den letzten 5 Jahren lieben gelernt und starten eben als solche jetzt auch getrennt voneinander in diesen Wahlkampf und haben sich beide eben als Kandidaten aufstellen lassen. Und das sind auch die beiden, die die meisten Chancen haben tatsächlich.
Aber an den Friedensverhandlungen mit den USA war die afghanische Regierung ja bisher nicht beteiligt. Wird sich das nach der Wahl dann ändern?
Das ist die große Frage. Wir haben im Moment 9,6 Millionen Menschen, die theoretisch wahlberechtigt sind. Und dann ist jetzt so die Frage, wer stimmt eigentlich ab? Trauen die sich in die Wahllokale? Können die zum Teil, wir haben ja ganze Regionen, Landstriche in Afghanistan, wo gar keine Wahllokale sind, weil da die Taliban herrschen. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie groß ist die Legitimität des Präsidenten, der jetzt demnächst gewählt wird. Selbst wenn nur 3 Leute abstimmen, würde das als Wahl gelten. Also es gibt da kein Limit nach unten, wo man sagt, mindestens Hunderttausende, 1 Million oder 2 Millionen Menschen müssen abgestimmt haben. Und wenn dann aber die Wahlbeteiligung so extrem niedrig ist und viele haben eben auch Angst, dass genau das passiert wie vor 5 Jahren, dass der Verlierer dann nicht eingesteht, dass er Verlierer ist und dann proklamiert, dass es Wahlbetrug gegeben hat, dass es dann ziemliche Auseinandersetzungen geben kann, weil nicht nur die Taliban oder Soldaten sind bewaffnet, sondern auch die Parteien haben alle bewaffnete Milizen hinter sich und man hat eigentlich ein bisschen Angst davor, dass ein richtig großes Chaos ausbrechen könnte, falls nicht genügend Menschen abstimmen und nicht ganz klar ist, dass es nur einen Wahlsieger geben kann.
Könnte das dann richtige bürgerkriegsähnliche Szenarien mit sich bringen?
In der Theorie ja, auf jeden Fall, weil eben die politischen Parteien sich untereinander behaken und die haben natürlich auch noch Leute hinter sich. Die haben dann noch ehemalige Kriegsfürsten hinter sich. Es hat sich auch eigentlich eine Partei gebildet um den Ex-Präsidenten Karzai. Da sind auch ehemalige Generäle mit dabei, Provinzfürsten, die sich da zusammentun und die ganze Zeit schon gesagt haben, wir wollen sowieso gar keine Wahlen im Moment, weil das absolut Wahnsinn ist, unter diesen schlimmen Sicherheitsvorkehrungen, die wir gerade haben und die Leute ja quasi bedroht werden oder fast ihr Leben aufs Spiel setzen, um wählen zu gehen. Wir müssen erstmal Frieden haben und dann können wir wählen. Das heißt, wir haben so viele unterschiedliche Parteien, die eigentlich an die Macht wollen, auch ohne Wahlen. Und wenn die Wahlen jetzt so chaotisch werden, dann könnte es wirklich eskalieren in Afghanistan.
Was bedeutet das alles für die Zivilbevölkerung? Das sind doch sowieso die Hauptleidenden. Wir haben schon gesagt, große Armut, wirtschaftliche Not, Angst vor Anschlägen, sein Leben in der Wahlkabine riskieren. Das sind keine guten Aussichten, oder?
Das stimmt. Also es ist auch sehr unterschiedlich, mit wem man so spricht. Also ich war natürlich auch bei der Wahlkampagne von Ashraf Ghani. Da laufen hunderte Leute rum und die sind bis unter die Haarspitzen motiviert. Es sind viele junge Leute, da waren ganz viele Deutsch-Afghanen auch mit dabei. Und die haben alle gesagt, wir müssen wählen gehen und wir müssen das unbedingt auch jetzt machen. Die Demokratie muss nach vorne kommen. Aber Menschen, die ich auf der Straße getroffen habe oder die auch dann eben Opfer von Anschlägen waren, wo Familienmitglieder gestorben sind, oder ich war auch bei einem Mann, der der Leiter einer Hochzeitshalle ist. Da sind mehr als 60 Menschen jetzt vor einem Monat gestorben, weil ein Selbstmordattentäter sich in der Hochzeitshalle während einer Hochzeit in die Luft gesprengt hat. Die haben einfach keine Lust mehr. Die sagen, in den letzten 5 Jahren hat sich hier sicherheitsmäßig gar nichts für uns getan. Was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt ins Wahllokal gehe, passiert mir vielleicht das Gleiche, was hier in meiner Hochzeitshalle passiert ist. Und das möchte ich gar nicht erst riskieren.
Unter der Drohung der Taliban. Präsidentschaftswahl in Afghanistan. Vielen Dank an meine Kollegin Silke Dietrich. Das, was Sie jetzt hören werden, nennt der noch amtierende Präsident Ghani eine Schande. Allerdings fällt die Tatsache, dass jede zweite Afghanin und jeder zweite Afghane laut einem Weltbankbericht unter der Armutsgrenze leben, auf ihn selbst zurück. Ist er ja nicht nur seit 2014 Präsident des Landes, sondern war auch vorher schon ein sehr wichtiges Mitglied der Regierung. Die Afghanen sind jetzt wieder so arm wie zum Ende des Taliban-Regimes. Hören Sie die Reportage von Bernd Musch-Borowska.
In einer staubigen Ziegelfabrik am Stadtrand von Kabul stapelt der kleine Kamran in praller Sonne Ziegelsteine übereinander. Der 10-jährige Junge muss mithelfen, damit seine Familie überleben kann.
Als mein Vater nicht mehr genug Geld verdiente, musste ich auf die Schule verzichten. Seitdem arbeite ich hier zusammen mit meinem Vater in der Ziegelfabrik.
Sechs Geschwister hat der kleine Kamran und einige Cousinen und Cousins leben auch im Haus, seit deren Vater, Kamrans Onkel, gestorben ist. Ohne die Hilfe der Kinder, sagt Vater Atikula, sei es einfach nicht zu schaffen.
Die Kinder stehen morgens auf und gleich nach dem Gebet kommen sie hierher zur Arbeit. Da gibt es keine Zeit für Schule. Andernfalls könnten wir nicht überleben. Ein Sack Weizenmehl kostet 1450 Afghanis, etwa 18 US-Dollar. Wenn wir nicht alle mit anpacken, können wir nicht so viel verdienen.
Nach einer Studie des US-Forschungsinstituts Gallup, die jüngst veröffentlicht wurde, lebt ein großer Teil der Afghanen in Armut und Elend. 85% der Befragten hätten angegeben, sie litten unter ihrer Lebenssituation. Die höchste Zahl seit Beginn solcher Untersuchungen im Jahr 2001. Nach Einschätzung der Weltbank lebt die Hälfte der Afghanen unter der von den Vereinten Nationen definierten Armutsgrenze. Armut sei ein großes und weit verbreitetes Problem, sagte Shubham Chaudhuri, der für Afghanistan zuständige Landesdirektor der Weltbank.
Dollar a day is what we estimated a person would need to have basic satisfy their basic needs.
Einen Dollar pro Tag braucht ein Mensch nach unserer Definition zum Leben, um die notwendigsten Bedürfnisse decken zu können. Und es stellt sich heraus, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung weniger als das zur Verfügung hat. Besonders schlimm ist, dass fast 3/4 der Bevölkerung nahe an der Grenze zur Armut sind.
Eine 10-köpfige Familie könne bei der Arbeit in einer Ziegelfabrik umgerechnet 12 bis 18 US-Dollar am Tag verdienen, heißt es. Er habe keine Hoffnung mehr, dass sich die Lage seiner Familie jemals ändern werde, klagte Jan Aga, ein 65-jähriges Familienoberhaupt. Seine 4 Söhne helfen ihm bereits bei der Arbeit in der Ziegelfabrik. Irgendwann werden auch seine Enkel mitmachen müssen. Jetzt seien sie noch zu klein.
Wir denken ständig über unsere Zukunft nach. Wie lange wir das wohl noch schaffen, mit unseren wirtschaftlichen Problemen fertig zu werden? Wann werden wir endlich ein normales Leben in Freiheit leben können? Im Moment leben wir wie Sklaven.
Einige Bauern sind in den vergangenen Jahren auf Opiumanbau umgestiegen. Aus schierer Not, sagte Mohammed Ahmadi. Andernfalls könne er nicht über die Runden kommen, sagte der 20 Jahre alte Landwirt im Bezirk Panjwai in der südlichen Provinz Kandahar.
Niemand macht das gerne. Eigentlich wollte ich meine Ausbildung fortsetzen, aber die wirtschaftliche Lage zwingt mich zu dieser Arbeit. Die Regierung sagt zwar immer, wir sollten kein Opium anbauen, aber sie bietet uns ja keine Alternativen. Die Opiumernte dauert etwa 18, 19 Tage. In dieser Zeit arbeite ich auf dem Feld und bekomme dafür genug Geld, um meine Familie zu unterstützen.
Der Süden der Provinz Kandahar ist nicht direkt Taliban-Gebiet, gilt aber als umkämpft. Das heißt, hier gibt es immer wieder Gefechte mit den afghanischen Streitkräften um die Kontrolle in der Region. Nach einem Bericht der US-Behörde für den Wiederaufbau Afghanistans, SIGA, sind die Taliban seit 2 Jahren auf dem Vormarsch und übernehmen immer mehr Provinzen. Ein Grund dafür scheint die Mannschaftsstärke der afghanischen Streitkräfte zu sein. Sie ist offenbar deutlich geringer als angenommen. Allein im 2. Quartal dieses Jahres sei die Zahl der Soldaten um 10% niedriger gewesen als im Vorjahreszeitraum, hieß es in einem SIGA-Bericht. Das entspreche rund 42.000 Soldaten. Die Differenz sei zustande gekommen, weil jetzt genauer nachgezählt werde, um die sogenannten Geistersoldaten, Ghost Soldiers, zu erfassen und aus dem Bestand zu streichen. Solche Karteileichen gäbe es auch in anderen Bereichen, nicht nur bei den Streitkräften und der Polizei, sagt Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network. Dies sei eine weit verbreitete Form der Korruption.
Das funktioniert so, dass Soldaten in den Soldlisten bestimmter Einheiten namentlich aufgeführt werden. Die werden dann sozusagen nach oben gemeldet. Und wenn für eine bestimmte Truppenstärke dann Gehälter überwiesen werden, unterschlagen die Verantwortlichen für diese Listen dann diese überzähligen Gelder. Das wird auch dadurch leichter, dass es eben eine große Fluktuation gibt, dass manchmal Leute eben vielleicht vor kurzer Zeit noch auf der Soldliste waren und deren Ausscheiden dann nicht vermerkt wird und so weiter. Also da gibt es alle möglichen Formen von Manipulationen.
Das afghanische Verteidigungsministerium wies den SIGA-Bericht über die Existenz von Geistersoldaten zurück. Doch das Problem sei allseits bekannt, sagte der frühere Vizeminister Mirza Mohammed Jarmand in einer Diskussionssendung zu diesem Thema im afghanischen Fernsehsender Tolu News.
Das Verteidigungsministerium sagt zwar offiziell, so etwas gebe es nicht, aber das stimmt nicht ganz. Manchmal ist ein Soldat im Urlaub und die Familie drängt ihn, nicht wieder an die Front zurückzugehen. Sein Sold läuft aber weiter, bis ihn die Einheit offiziell aus dem Bestand streicht.
Schon lange sind die afghanischen Streitkräfte und die Polizei mit der Aufgabe überfordert, für Sicherheit im Land zu sorgen. In vielen Provinzen sind die Taliban auf dem Vormarsch. Während der Gespräche mit den USA über ein Ende des Krieges, die seit Anfang 2018 geführt wurden, haben die Taliban immer mehr Bezirke unter ihre Kontrolle gebracht und so ihre Verhandlungsposition gestärkt. Viele Gefechte zwischen den afghanischen Streitkräften und den Taliban gingen auch deshalb verloren, weil Kontrollposten und Kampfeinheiten über viel weniger Soldaten verfügen, als die Armeeführung annimmt, meint Thomas Ruttig.
Ja, wir haben da auch sehr oft Berichte gehört über im afghanischen Rahmen relativ kleinere Gefechte, wenn vielleicht ein Posten der Polizei oder der Armee angegriffen wird und wenn der Kommandeur vorher gesagt hat, er hat dort 100 Mann, aber eigentlich hat er nur 25 und oft sind es wirklich solche großen Unterschiede, dann kann er diesen Posten nicht halten. Und das kommt dann dazu, dass dann berichtet wird, oh, da sind Hunderte von Taliban gekommen, die haben unseren Posten angegriffen und deswegen mussten wir uns zurückziehen oder deswegen haben wir Waffen und Fahrzeuge verloren. Aber eigentlich liegt es daran, dass er nicht genügend Kräfte hatte, um sich zu verteidigen.
Keine guten Aussichten für die Zukunft der Afghanen. Auch auf den Straßen der Hauptstadt ist die Sicherheitslage angespannt. In den vergangenen Wochen hat es zahlreiche Anschläge auf Checkpoints und Regierungseinrichtungen gegeben. Für die Kinder ist die Lage besonders schlimm. Jahrzehntelanger Krieg und Terror haben das Leben ganzer Generationen zerstört. Jeden Tag sitzt der 12-jährige Sabihullah Mujahid als Schuhputzer an einer Straßenkreuzung und wirbt um Kunden. An guten Tagen könne er so 100 Afghanis verdienen, sagte er, umgerechnet etwas mehr als einen Euro.
Mein Vater wurde getötet und jetzt muss ich hier arbeiten. Wenn ich kein Geld verdiene, haben meine Mutter und meine Geschwister nichts zu essen.
Frieden hat der afghanische Junge noch nie erlebt. Aber er sehnt sich danach, dass sich die Taliban und die Regierung endlich einigen.
Ich hasse die Taliban. Aber ich will auch, dass wir bald Frieden und Stabilität haben in Afghanistan. Das Töten von Kindern und die ständigen Anschläge, das muss doch endlich aufhören.
Nach Angaben der Vereinten Nationen gab es im vergangenen Jahr die höchste Zahl ziviler Opfer in Afghanistan seit dem Beginn der Militärintervention der USA und der NATO vor 18 Jahren. Besonders betroffen seien Kinder, sagte Richard Bennett von der Unterstützungsmission UNAMA Anfang des Jahres in Kabul.
3.804 civilians were killed in 2018.
3.804 Zivilisten wurden im Jahr 2018 getötet, darunter eine Rekordzahl von Kindern. Fast 1.000 Jungen und Mädchen sind im vergangenen Jahr infolge des Konflikts gestorben, 927 um genau zu sein. Insgesamt gab es 10.993 Zivilisten, die getötet oder verletzt wurden.
993 civilian casualties, including both killed and injured.
Doch mitunter gibt es einen Silberstreif am Horizont, ein kleines bisschen Hoffnung und Ablenkung vom tristen Alltag. Wenn der Büchereibus der Hilfsorganisation Charmax in den Stadtteil kommt. In den Bücherregalen, die in den alten grünen Bus eingebaut wurden, finden die Kinder und Jugendlichen Märchen und Abenteuergeschichten, die sie in eine andere, vielleicht bessere Welt führen. So wie der 11-jährige Farzad und die beiden 12 Jahre alten Mädchen Susan und Azra.
Wenn ich diese Geschichten hier lese, dann stelle ich mir vor, ich wäre in einer anderen Welt.
Wir sind glücklich, wenn wir Bücher lesen können. Man kann so viel dabei lernen. Ich fühle mich sehr gut, wenn ich Bücher lese. Ich mag diese Geschichten.
Bildung sei das Wichtigste für die junge Generation, sagt Freshta Karim, die Initiatorin des Projekts, ganz besonders für die Mädchen. Während der Taliban-Herrschaft durften Mädchen nicht zur Schule gehen. Sollten die Taliban an die Macht zurückkehren, könnte dies wieder passieren.
I think it makes me extremely excited when I see them so curious, asking so many questions, being excited with little things.
Es macht mich sehr glücklich, wenn ich sehe, wie neugierig die Kinder sind. Sie haben so viele Fragen und können sich über kleine Dinge freuen. Sie sind offen für alles, was sie lernen können. Das fasziniert mich wirklich an den Kindern. Im Moment haben wir 2 Bücherbusse und ein mobiles Kino. Wir sind in verschiedenen Stadtteilen Kabuls unterwegs. Und irgendwann wollen wir auch in die Provinzen.
Afghanistan gehört zu den Ländern mit der niedrigsten Bildungsrate weltweit. Nach Angaben der UNESCO können unter den erwachsenen Afghanen über 15 Jahre nur 3 von 10 lesen und schreiben. Und jedes vierte Kind muss seinen Eltern bei der Arbeit helfen, statt zur Schule zu gehen. Sollte irgendwann Frieden einkehren in Afghanistan, so lautet die immer wieder zum Ausdruck gebrachte Hoffnung der Afghanen, könnte sich die wirtschaftliche Lage im Land endlich verbessern und damit auch die Lebenssituation der Menschen.
Weniger als $1 zum Leben. Armut in Afghanistan. Unser Korrespondent Bernd Musch-Borowska berichtete für die Weltzeit. Und danke fürs Zuhören, sagt Isabella Kohler.